60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet mit der Chefredakteurin der Zeitschrift Kunstforum International, Dr. Ann-Kathrin Günzel. Hallo Frau Günzel.
Hallo Herr Trocher.
Sie haben einen ganz tollen Band gemacht. Es ist fast ein kleiner Jubiläumsband, der 300. mit dem Titel Everybody. Und wenn man sich die Zeitschrift durchblättert, da gibt es viel um Künstlerinnen, um ganz viel Kunst ist drin. Eine Künstlerin ist mir sofort aufgefallen. Und es geht um die Körper in der Kunst oder die Kunst am und mit dem Körper. Und die erste Künstlerin ist gleich jemand, und zwar Orlin, habe ich es richtig ausgesprochen? Sie hat es sind Bilder abgebildet, sie hat so Zeichnungen auf ihrem Gesicht.
Ja, genau, also das sind Zeichnungen, die man sieht im Band. Sie hat nicht nur Zeichnungen im Gesicht, sie hat tatsächlich sich einer Vielzahl von Operationen auch unterzogen. Also es ist eine relativ frühe Position, die ich damit anführe auch. Also Orlin hat schon in den 80er Jahren angefangen oder früher sogar schon, sich operieren zu lassen als Kritik am Schönheitsideal, also vor allen Dingen an dem Diktat, dem sich ja viele Frauen unterwerfen, diesem Schönheitsdiktat, was einfach in den Medien vor allen Dingen gespiegelt wird. Also damals war das natürlich noch ein anderes Bild als jetzt heute im Zeichen von Internet oder Instagram vor allem auch, wo man es noch mal viel, viel mehr sieht, also wo man auch dem noch mal viel mehr unterliegt, viel mehr Zwängen unterliegt. Aber sie hat es eben angefangen, um sich diesen gesellschaftlichen Normen und dem Schönheitsidealen zu widersetzen und das auch so am eigenen Körper durchzuexerzieren und zu zeigen, was bedeutet, also diese Dominanz des vor allem männlichen Blicks auf den weiblichen Körper, was ja etwas ist, was in der Kunst gerade, seit Jahrhunderten Usus ist, dass Frauen von Männern betrachtet und auch von Männern mit dem jeweils eigenen Schönheitsideal dargestellt werden. Wobei das sehr normativ ist, also jeweils eigenes Schönheitsideal hört sich dazu individuell an vielleicht.
Um dieses Thema geht es auch schwerpunktmäßig in Ihrem Heft und Sie haben es gerade erwähnt, seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden gibt es Darstellungen und überliefert sind aber meist Darstellungen von Frauen, die Männer gemacht haben, egal ob als Bild oder als Skulptur, als Abdruck und. Wie sind Sie darauf gekommen?
Das zu thematisieren im Band? Also ich bin vor allem drauf gekommen, weil es gerade wieder etwas ist, was so sehr stark im Fokus steht. Also mich hat daran vor allem auch interessiert, wie die heutige Gesellschaft, auch die heutige Jugend auf den eigenen Körper blickt, was natürlich auch mit dem Körper möglich ist. Also es sind eigentlich ganz viele verschiedene Facetten gewesen, die mich interessiert haben. Das waren viele Schlagworte, die momentan kursieren, wie zum Beispiel Body Positivity, aber natürlich gleichzeitig die ganzen Widersprüche, die damit einhergehen, also Selbstoptimierung, Dinge, die den ganzen Tag gemacht werden, also aus diesem Fokus auf den Körper heraus, also wie Modifizierungen, auch technologische Möglichkeiten, aber die es natürlich gibt, aber auch die Schönheitsindustrie, die seit Jahrzehnten mindestens mit Produkten wirbt, die sich Anti-Aging nennen. Also der Körper, der auf der einen Seite ganz veränderbar ist, der sich ja auch automatisch verändert, was ja auch immer so war. Und dann zu gucken, welche Veränderung oder wie soll diese Veränderung gestoppt werden? Und andererseits, was gibt es für technologische Möglichkeiten? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und es war aber natürlich andererseits immer schon ein ganz wichtiges Thema in der Kunst, den Körper darzustellen, den eigenen Körper oder auch den Körper anderer Menschen. Und vor allen Dingen eben den Blick auf den weiblichen Körper, wie der sich entwickelt hat. Das hat mich interessiert, das einfach mal so kursorisch auch darzustellen und da zu gucken, wie ist so eine Entwicklung eigentlich verlaufen und hat sich tatsächlich viel verändert oder nicht?
Und hat sich viel verändert?
Naja, eigentlich nicht. Also wenn man sich zumindest den Blick auf den weiblichen Körper ansieht, dann würde man sich doch da wesentlich mehr Veränderung wünschen. Also wesentlich mehr Selbstermächtigung, von der viel die Rede ist, aber doch sehr wenig dann tatsächlich auch praktisch umgesetzt wird. Sieht man sich eben die Schönheitsindustrie an oder auch die Bilder, die vom weiblichen Körper nach wie vor kursieren, dann ist das, was die Guerilla-Girls in den 80er Jahren auch sehr plakativ im wahrsten Sinne des Wortes dargestellt haben, nämlich dass 90% der Frauen, die dargestellt werden in den Museen, also mit dem männlichen Blick geprägt sind, von Männern dargestellt werden, aber nicht mal 10% Bilder, also Frauen tatsächlich vertreten sind, also Bilder von Frauen in den Museen vertreten sind. Und diese männliche Dominanz, die ist meines Erachtens nach wie vor da, also auch wenn da in der Theorie sehr viel anderes schon möglich ist oder möglich wäre.
Sie haben in dem Band sehr viele Positionen, sehr viele Ansichten, sehr viele spannende und teilweise auch sehr radikale Ansichten. Und eine kommt von Sophia Süßmilch, beziehungsweise mehrere. Sie haben Abbildungen ausgewählt, die Frauenkörper zeigen. Und diese Frauenkörper entsprechen, wir hatten es gerade, gar nicht so dem typischen Schönheitsideal, was, Sie werden mir recht geben, über viele Jahrtausende, Jahrhunderte männlich geprägt ist.
Genau, also Sophia Süßmilch ist eine Künstlerin, die vor allen Dingen mit dem eigenen Körper arbeitet, also die ihren eigenen Körper in der Kunst inszeniert. Sie arbeitet auch oft mit ihrer Mutter zusammen tatsächlich, was ich auch sehr interessant finde. Und sie lehnt sich wirklich gegen gesellschaftliche Normierungen auf und setzt ihren Körper, der nicht unbedingt als vielleicht der Normkörper bezeichnet werden würde, setzt sie zum Teil sehr, ja, kann man schon sagen, sehr schonungslos ins Bild. Und sie operiert dabei auch mit Ekel und Scham vor allem auch. Also das sind für sie zwei ganz wichtige Begriffe auch, um Grenzen zu sprengen, um neue Bilder auch zu schaffen. Denn das ist es ja letztendlich, was gemacht werden muss oder was auch eine Möglichkeit von Kunst ist, neue Bilder zu schaffen, um tatsächlich auch Ansichten überhaupt ändern zu können oder dann überhaupt eine Möglichkeit mal zu schaffen, dass sich Ansichten ändern. Und sie versucht, diese Bilder ihres eigenen nackten Körpers so in die Öffentlichkeit zu bringen und auch so provokant in die Öffentlichkeit zu bringen, dass da Grenzen überschritten werden, dass da Reaktionen kommen und ja, dass das Publikum sich tatsächlich auch angesprochen fühlt und vielleicht auch, also ich kenne Leute zum Beispiel, die sind sehr verstört von den Bildern und sie sagt selber auch, dass sie als fett und hässlich bezeichnet wird. Und das sind natürlich ja auch interessante Wertungen, die da jemandem entgegengeschleudert werden, der versucht, ein heteronormatives Bild aufzusprengen und einfach was entgegenzusetzen von dem, was man gewöhnt ist. Und was ja sehr, sehr viel, also wie bei jeder Aussage, bei jeder anderen Aussage auch immer, über den Sender der Aussage natürlich aussagt. Meistens ja sehr viel mehr als über den Empfänger. Und deswegen finde ich, sie ist auf der einen Seite eine interessante, sie ist eine sehr, sehr starke, provokante Position, eine sehr mutige, finde ich auch. Also da so sich selber wirklich so einzubringen und sich auch vor Publikum zu stellen, ganz unmittelbar, sie macht es ja eben nicht nur über Bilder. Also im Grunde sind die Bilder eher sogar das Resultat von performativen Interventionen und sie scheut sich eben nicht, sich wirklich auch in die Öffentlichkeit zu bringen und sich auch direkt dementsprechend mit den Reaktionen natürlich auch des Publikums zu konfrontieren.
Haben Sie das selber mal erleben können?
Ich habe es auch selber mal erleben können, ja. Ich habe verschiedene Performances von ihr gesehen und fand das auch jedes Mal sehr spannend, weil es tatsächlich oft so ist, dass das Publikum auch sehr verhalten wird und sich so ein bisschen zurückzieht und vielleicht auch erstmal in dem Moment gar nicht so genau weiß, wie man reagieren soll. Das ist natürlich auch eine spezielle Situation. Das ist nochmal was anderes, ob man das Bild einer nackten Person sieht oder ob man bei einer Eröffnung von einer Kunstveranstaltung da steht und es steht eine nackte Person vor einem. Das ist jetzt auch nicht so eine ganz gewohnte Situation. Und da ist es natürlich dann sehr, sehr unterschiedlich, auch wie die Leute damit umgehen. Ich persönlich habe es bei keiner ihrer Performances erlebt, dass jemand ausfällig geworden wäre. Aber was man sieht, ist sehr viel Unsicherheit auch und das ist tatsächlich, es berührt auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man behaupten, dass es wahrscheinlich niemanden gibt, den es gar nicht berührt.
Also das muss ich auch sagen, mir ging das auch so. Ich war von den Bildern erst fasziniert und dann wirklich berührt. Und als ich dann gelesen habe, dass sie das mit ihrer Mutter zusammen macht, und wir haben ja ein Bild, da sitzt sie auf einem weißen Plastikstuhl und es strahlt eine unheimliche Würde aus.
Ja, also es ist so diese Stärke, glaube ich, auch, die man haben muss dafür. Also ich habe ja auch das Interview mit ihr geführt für den Band und habe auch mit ihr darüber gesprochen, wie es ihr geht oder wie es ihr anfangs damit ging. Also das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was man lernt oder wo sie einfach dazugelernt hat, gewisse Dinge auch auszublenden. Und sie ist auch von der Persönlichkeit auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Frau. Und das kann bestimmt nicht jeder, sich da dem auch so auszusetzen. Sie hat einen ganz interessanten Satz gesagt. Ich habe sie dann auch gefragt, ob es nicht ganz schlimm ist, natürlich auch sich Dinge anzuhören, währenddessen einfach davon konfrontiert zu sein. Sicher doch auch, sie konzentriert sich ja auch auf den Prozess innerhalb ihrer Performance. Und sie sagte, naja, weißt du, es kann letztendlich eigentlich niemand viel mehr zu mir sagen, als ich schon selbst zu mir gesagt habe. Und das ist, glaube ich, etwas, was einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch anspricht, gerade was Frauenkörper angeht, so diese Selbstkritik und auch dieses so sehr hart mit sich selber immer wieder ins Gericht zu gehen und dieser Normschönheit entsprechen zu wollen. Da ist wahrscheinlich fast jede Frau oder ganz, ganz viele sind da so hart mit sich selber auch. Das hat sie, fand ich, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, da einfach zu sagen, ja, es ist doch eigentlich viel schlimmer, was man mit sich selber macht oder wie man mit sich selber oft spricht, wenn man sich im Spiegel ansieht, als das, was andere Leute zu einem sagen können. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr wahr und auch sehr berührend. Es hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich da auch gemerkt habe, das ist eigentlich so ein Punkt, wo Kunst auch ansetzen kann, wirklich ganz, ganz viel zu bewirken.
Finden Sie, Kunst hat schon was bewirkt?
Ja, ich glaube schon. Also ich bin mir sicher, dass Kunst dieses Potenzial hat und auch schon entfaltet hat und das mit Bildern, die wir sehen in der Kunst, die ja einfach diesen herkömmlichen, schönen Medienbildern entgegenstehen, dass sich da was verändern kann. Natürlich ist immer die Frage, wenn man von Kunst spricht, wer guckt sich Kunst an? Also wer sind die AnsprechpartnerInnen und inwieweit beschäftigen die sich sowieso schon mit einem Thema? Das ist ja immer der Vorwurf, den man hat, wenn man bei Kunst auch versucht, was zu bewirken. Ich würde auch immer sagen, es ist gar nicht die Aufgabe von Kunst, was zu bewirken, sondern die Möglichkeit. Und das, finde ich, ist also das Potenzial einfach zu haben und das auch auszuschöpfen und da vor allen Dingen Fragen aufzuwerfen. Kunst muss ja auch keine Antworten liefern, sondern vor allen Dingen erstmal Fragen aufwerfen. Und da glaube ich, da liegt auf jeden Fall die Stärke, auch gerade was dieses Thema angeht.
Ein wunderbares Werk von Sophia Süßmilch. Und ich finde das nächste Werk auch ganz wunderbar. Das ist von Hoda Tavakol. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Man stutzt erstmal ein wenig. Es ist eine Plastik, sehr farbenfroh, pink, orange und eingeschnürt von einem Netz. Es ist ein Körper zu sehen und ich finde ihn unheimlich witzig. Und das Thema ist auf eine unheimlich fröhliche Art in dieser Plastik rübergebracht.
Ja, also auf jeden Fall. Also sie hat quasi die Zwänge, die auf den weiblichen Körper einwirken, sehr plastisch dargestellt, indem sie eben diese, es kommen wie so Körperwulste, kommen aus dieser Einschnürung heraus und sie hat das eben gezeigt, was es eigentlich bildlich bedeutet, dass Frauen sich in dieses enge Korsett der gesellschaftlichen Vorstellungen einbinden lassen und das ist eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich glaube, das ist auch was in diesem Werk gut rauskommt, dass man sich zwar einschnüren kann und dass man versuchen kann, in dieser Schnürung sozusagen Schönheit zu entwickeln, dass es aber eigentlich etwas ist, was auf Dauer gar nicht so funktionieren kann. Deswegen ist es auch für mich so ein Zeichen der Selbstermächtigung, einfach zu zeigen, tatsächlich ist der weibliche Körper viel freier natürlich, wenn man den eigenen Blick darauf wirft, statt sich tatsächlich diesen gesellschaftlichen Einschnürungen permanent zu unterwerfen.
Was ich auch noch sehr witzig finde, es ist nicht nur der Körper, den sie hier thematisiert, sondern es fehlt der Kopf. Aber was nicht fehlt, sind die Haare, die so wirklich kunstvoll dann an dieser Skulptur, an dieser Plastik noch angebracht sind.
Ja, Genau, also es ist so quasi dieses Netz, das bündelt sich oben, also wie in so blonden Haarsträhnen heraus dann, und es fehlt tatsächlich der Kopf, das stimmt, es ist halt der Körper und die Haare, also so das, was auch als ja weibliche Symbole gedeutet wird. Also auch das hat sie da nochmal ganz klar rausgestellt. Das, worauf es ankommt, das sind lange Haare natürlich auch. Also alles so Stereotypen im Grunde genommen, die sie da auch aufgezeigt hat, ja.
Was mich natürlich brennend interessiert, ist die Frage, kommen in diesem Band auch Männer vor? Ich nehme die Antwort mal vorweg. Ja, sie kommen auch vor, und zwar schon auf dem Cover.
Genau, wir haben direkt einen Coverboy. Darüber kann man sich natürlich wundern, weil wirklich ein Schwerpunkt auf den weiblichen Positionen liegt. Also sowohl auf den weiblichen Positionen, die Körper darstellen, als auch auf dem weiblichen Körper. Tatsächlich ist das aber auch, also Miles Greenberg, auch eine ganz, ganz spannende Position. Ist ein Performance-Künstler, der ganz extrem mit Körperlichkeit arbeitet. Das ist ein Schüler von Marina Abramović, der jetzt auch gerade die Pina Bausch Gastprofessur in Essen hatte am Folkwang und da auch mit Schülern gearbeitet hat, und der auf dem Cover abgebildet ist in der Pose des heiligen Sebastian mit Pfeilen durchbohrt. Das war eine Performance, die er während der Biennale in Venedig gezeigt hat letztes Jahr, eine Long-Durance-Performance. Also damit arbeitet er vor allem, das war so, dass er 7 Stunden lang sich auf einer kleinen Plattform stehend um sich selbst gedreht hat mit Pfeilen in seinem Körper. Und dabei immer wieder verschiedene Posen von Sebastian-Darstellungen. Also der heilige Sebastian ist ja in der Kunstgeschichte einfach ein Motiv, was seit Jahrhunderten sehr, sehr körperlich dargestellt wird, weil er sein Märtyrium eben erlitten hat, indem er von Pfeilen durchbohrt wurde. Und dieses Motiv hat er aufgenommen und hat es selber dargestellt und hat es ja in eben ganz langsamen Positionen immer wieder verändernd dargestellt und dadurch einfach eine ganz, ganz starke körperliche Präsenz in den Raum auch gebracht, in dem er war.
Sie haben gerade auf die Ursprungsidee, den heiligen Sebastian, angespielt. Wenn ich den Sebastian sehe, dann sind das meistens auch sehr, sehr drastische Darstellungen, die sich in dieser Performance auch wiederfinden. Und er hat das ja bis zum Exzess getrieben, indem er sich ja selbst verletzt hat.
Genau, er hat sich also ja selbst verletzt, also er hat wirklich diese Pfeile durch die Haut gebohrt, also an mehreren Stellen, und hat eben über Stunden hinweg auch diese Pfeile im Körper gehabt. Er hat natürlich sehr, sehr lange auf diese Performance auch trainiert und seinen Körper darauf vorbereitet, so dass das ja eine Verletzung ist, das natürlich trotzdem, aber am Schluss nach den 7 Stunden kam ja seine Mutter, hat die Pfeile wieder aus seiner Haut gezogen, also auch das irgendwie ein ja vielleicht sehr christlich geprägtes Motiv, hat man zumindest so direkt vor Augen. Und er ist dann natürlich unverletzt, also das ist dann alles wieder verheilt, ist er sozusagen dann aus der Performance rausgegangen. Aber er spielt auf jeden Fall sehr stark auch mit diesem Motiv des ja der körperlichen Schmerz und des Aushaltens oder beziehungsweise des Überwindens auch von Schmerz oder von so dem, was wir mit dem Körper natürlich auch verbinden. Also der Körper ist auf der einen Seite etwas, was vielleicht zur Perfektion verändert werden kann. Auf der anderen Seite ist der Körper natürlich immer auch gewissen Grenzen unterworfen. Also Müdigkeit, Erschöpfung, das, was eben eintritt, wenn man 7 Stunden lang sich auf etwas konzentriert. Was er zum Beispiel auch macht, Miles Greenberg, er hat immer Kontaktlinsen auf den Augen, so dass er nichts sieht. Also Kontaktlinsen nicht zum Bessersehen, sondern Kontaktlinsen, die seine Sehfähigkeit abschließen. Und so, dass er eben auch gar nicht sieht, wie er betrachtet wird. Also man ist wirklich ganz frei dadurch auch, sich die Performance anzusehen, ohne dass man eben doch vielleicht so ein bisschen sich wie ein Voyeur fühlt dabei und denkt, naja, jetzt steht da jemand und hat diese Pfeile im Körper und man stellt sich daneben und guckt den an. Also es ist ja schon sowas, sowas Gegenseitiges dann auch.
Welcher Gedanke mir auch kam, und zwar erinnerten mich die Bilder auch an Darstellungen von gequälten Sklaven.
Genau. Also das ist auf jeden Fall was auch eine Rolle spielt, gerade das Motiv des schwarzen Körpers. Das ist ihm ganz wichtig. Also man sieht das auch schon auf dem Cover. Er hat sich ja schwarz angemalt. Und diese schwarze Farbe, die verläuft aber. Also man sieht darunter auch seine eigene schwarze Haut, die aber natürlich nicht so schwarz ist wie die Farbe, die er noch zusätzlich aufgetragen hat, sodass da einfach unterschiedliche Farbchangierungen sichtbar werden, was auch gewollt ist. Und er geht eben gerade auch auf diese Moretti Veneziani, werden die genannt, also auf dieses Motiv der schwarzen kolonialen Gestalten, die man über Jahrhunderte eingesetzt hat, eben als Sklaven- und Dienerfiguren, also die man zum Beispiel als Stuhlbeine oder als deren Köpfe man so als Knauf, als Türöffner oder sowas benutzt hat. Und das ist eine Tradition, die wirklich bis zum heutigen Tag in Venedig noch weiterlebt und die man tatsächlich, also man würde jetzt denken, na ja, also spätestens mit dem letzten Jahrhundert hat sowas aufgehört und das wird nicht mehr hergestellt, aber tatsächlich gibt es das immer noch, dass das hergestellt wird und man findet es an sehr vielen Stellen in Venedig und das hat er da noch zusätzlich mit in diese Performance eingebracht, also so ein Ortsbezug, der auch noch da ist.
Das Schöne in den Gesprächen mit Ihnen ist ja, ich lerne immer neue Künstlerinnen und Künstler kennen, unter anderem Agnes Questionmark. Ich habe von ihr noch nie was live gesehen, keine Performance, keine Werke. Umso schöner oder interessanter fand ich das, was Sie im Band hatten. Und unter anderem ist zu sehen, ein Körper, der liegt auf einem scheinbar medizinischen Stuhl. Im Hintergrund ist ein Monitor. Trifft es das ungefähr?
Ja, das trifft es ungefähr, genau. Das war eine Arbeit auch von der Biennale. Es gibt noch eine weitere Arbeit, wo sie als großer Oktopus im Band zu sehen ist. Das ist so das ist eigentlich ein Schlüsselwerk, weil es ihre Transformation zeigt. Also Agnes Questionmark ist ja eine fiktive Person, die sie selber geschaffen hat. Es ist eine Identität, die sie annimmt als Künstlerin. Und das zeigt sich auch schon in dem Namen. Also sie hat sich Agnes genannt, ist Agnes geworden in dieser großen Performance, die sie dafür gemacht hat, um das auch nochmal deutlich zu machen und um das auch öffentlich zu machen. Also ihr geht es in dieser Körperlichkeit eben auch darum, heteronormative Gesellschaftskonzepte zu überwinden und dabei aber Neukreationen zu schaffen. Und sie selbst betrachtet sich als so eine fast posthumane Neukreation auch, indem sie sich eben auch körperlich erweitert oder sich auch in nicht ganz eindeutige Zustände selber transformiert, wie dieser Oktopus zum Beispiel. Und deswegen auch das Question Mark, also das Fragezeichen als Namenszusatz, was sie gewählt hat.
Gerade der Oktopus hat ja dann mehrere Lebenswelten eigentlich, ne? Sie kommt vom Land, verwandelt sich in ein Wesen, was im Wasser zu Hause sein könnte. Und die Darstellung, erst will man gar nicht so richtig hingucken, weil man denkt, oh Gott, was kommt da jetzt Blutiges? Aber es ist trotzdem, es hat einen Sog, es zieht einen in diese Bilder rein. Und gerade das Bild auch auf diesem Stuhl ist ja eigentlich, oder finde ich, ist ja so der Weiterdreh, was wir am Anfang hatten, wir operieren uns die Wangenknochen oder lassen uns die Stirn liften.
Genau, also wir operieren ja inzwischen alles Mögliche, auch aus einem Schönheitsideal heraus. Und es gibt ja, glaube ich, schon diese verschiedenen Facetten. Das eine ist sicherlich auch so ein Diktat der Schönheitsindustrie. Das andere ist natürlich aber auch eine Möglichkeit tatsächlich der Selbstermächtigung. Also tatsächlich eben nicht mehr dem biologisch vorgegebenen Geschlecht unterworfen zu sein, sondern die Möglichkeit zu haben, Transfrau oder Transmann zu werden. Zu sagen, also diese Transformation ist inzwischen operativ möglich, also durch Hormonzugaben, durch Operationen, durch verschiedene technologische Möglichkeiten kann man da eben dann auch in der Kunst damit spielen. Und das ist, glaube ich, bezieht sich ganz gut nochmal auf das, was wir vorher auch besprochen haben oder worüber wir gesprochen haben mit den Möglichkeiten der Kunst. Also da ist natürlich auch in so einem Kunstwerk, was Sie jetzt angesprochen haben, was auch auf der Biennale zu sehen war, nochmal was anderes möglich, was anderes darstellbar als das, was sich tatsächlich im Alltag dann auch umsetzen lässt. Also das könnte man jetzt nicht eins zu eins ein posthumanes Wesen einfach aus sich machen, was dann tatsächlich auch überlebensfähig wäre. So weit sind wir noch nicht, aber es ist eben etwas, was in der Theorie schon gedacht wird oder was eben auch im Posthumanismus von Rosi Braidotti zum Beispiel schon angedacht wird. Und wo sie eben sagt, ja, warum nicht das schon mal in die Kunst einbringen und damit schon mal Bilder schaffen, um dadurch auch eine Akzeptanz schon mal zu schaffen. Und ich glaube, diese Akzeptanz ist eben ganz besonders auch wichtig, was Transpersonen angeht. Denn die Möglichkeiten, die es dort schon gibt, sind ja eine Sache. Und die Umsetzungen, die gemacht werden aus einer Selbstermächtigungsstrategie heraus, sind natürlich auch eine sehr, sehr positive Möglichkeit. Das heißt ja aber nicht, dass dadurch auch im Alltag wirklich schon eine Akzeptanz dafür da wäre, sondern es gibt ja durchaus leider immer noch sehr, sehr viel Anfeindung diesbezüglich. Sehr viele Menschen, die das, was eben nicht der oder ihrer Vorstellung von Normalität entspricht, als eine Bedrohung ansehen und dementsprechend auch dann darauf reagieren. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Part, der in der Kunst möglich ist, da Bilder zu schaffen, die eben auch dann irgendwann dadurch Realitäten schaffen.
Wer sich auch, glaube ich, viel mit dem eigenen Körper beschäftigt, sind diejenigen, die langsam merken, wie die Kraft nachlässt, wie sie vielleicht manche Fähigkeit nicht mehr so gut funktioniert, das Sehen vielleicht oder das Hören. Und es gibt ein Paar, Angie Hiesel und Roland Kaiser, nicht mit dem Sänger verwandt, die machen Performance und stellen ältere Menschen in den Mittelpunkt, beziehungsweise es geht ja in dieser Folge um Körper, den alternden Körper.
Ja, Angie Hiesel und Roland Kaiser haben in einer Performance in Köln letztes Jahr den alternden Körper tatsächlich in den Vordergrund gestellt, wobei das eine Performance ist, die auf eine gleichnamige, also das, die Performance nennt sich Dressing the City und Mein Kopf ist ein Hemd, wo Menschen mit Kleidung spielen und sich mit Kleidung im Stadtraum verankern, indem sie zum Beispiel mit dem Jackenärmel oder mit der Knopfleiste an einem Schild oder einem Laternenpfahl festhängen oder an einem U-Bahn-Eingang sich mit einem Stück ihres Hemdes festgeknöpft haben. Und das hatten die 2011 mit jungen Körpern gemacht und haben das jetzt nochmal wiederholt, weil auch sie selber natürlich auch nicht jünger werden, wie wir alle, haben das einfach 2024 nochmal wiederholt mit Körpern, die alle zwischen 60 und 87 Jahre alt waren und die sich natürlich ganz anders bewegt haben. Also wenn man gerade so eine Performance macht, wo es darum geht, sich vielleicht auch mal um so einen Laternenpfahl zu schlingen, dann sieht das halt bei einem 70-Jährigen einfach anders aus als bei einem 20-Jährigen. Und was ihnen wichtig war dabei, war auch nochmal auszudrücken, was das bedeutet, dass es anders aussieht. Weil es ist ja eben das Altern des Körpers, haben wir jetzt ja schon über die Schönheitsindustrie gesprochen, über das, was alles versucht wird, über Botox und Lifting und sonst was, den Körper jung zu erhalten. Aber auch im Bewegungsvokabular bleibt der Körper nicht ewig jung. Also selbst wenn man sich liften lässt und keine Falte mehr zu sehen ist, ist der Körper ja trotzdem gealtert. Und natürlich kann man nicht die gleichen Bewegungen machen, wie man mit 20 machen konnte. Und das ist per se erstmal etwas, was gar nicht negativ ist, was aber sehr negativ gelesen wird bei uns oft in der Gesellschaft. Und gerade in den darstellenden Künsten kann das auch sehr, sehr brutal sein, indem nämlich zum Beispiel Rollen dann nicht mehr vergeben werden. Also am Theater bekommen dann Frauen nach 40, also keine Rollen mehr oder bekommen nur noch Rollen als Hexen dann angeboten. Bei Männern ist das tatsächlich ein bisschen anders. Das hatte ja in den 1970er Jahren schon Susan Sontag im Double Standard of Aging festgestellt, dass Männern dann eher Reife zugesprochen wird als eine positive Eigenschaft, während Frauen halt dann einfach alt sind. Und das Ganze ist nicht nur eine äußerliche Angelegenheit. Es ist tatsächlich, führt das natürlich, wenn man in der darstellenden Kunst beschäftigt ist und das der eigene Beruf ist, das führt dann auch schnell zu Altersarmut. Also das ist ja etwas, was miteinander zu tun hat, wenn man nicht mehr, keine Rolle mehr bekommt, sei es im Tanz, im Theater oder im Film, dann ist das ein ganz ernsthaftes Problem. Und dieses, was man vielleicht sonst so als nur Aussehen abtun könnte, spielt eben einfach eine viel, viel größere Rolle im Alltag von Menschen, die auch mit dem Körper arbeiten, als man sich das so auf den ersten Blick bewusst macht. Und das ist alles etwas, was diese Performance auch transportiert, einfach zu zeigen oder sichtbar zu machen, dass es auch alte Menschen gibt in der Welt. Und das ist natürlich ganz, ja, ganz paradox eigentlich, dass das überhaupt dargestellt werden muss. Aber tatsächlich ist es so. Also, obwohl es uns alle betrifft. Vielleicht werden nicht alle dick oder dünn oder vielleicht sind nicht alle groß oder klein, aber alt werden wir alle. Und deswegen ist das ein Problem, was ja eigentlich sehr unverständlich ist, dass das so ein Tabu ist.
Ja. Was wir auch, wir werden nicht nur alt, sondern wir sterben auch. Und da gibt es noch eine Arbeit, die ich auf dem ersten Blick total witzig finde. Gregor Schneider, ein Künstler, liegt auf einem Fußboden. Man sieht nur den Unterkörper und der Oberkörper ist hinter einer Wand versteckt. Und ja, es geht um den Tod in diesem Falle.
Mhm. Genau, also Gregor Schneider arbeitet ja viel mit Abwesenheit, also mit körperlicher Abwesenheit. Das ist eigentlich etwas, was fast alle seine Arbeiten auszeichnet auch. Er ist ja bekannt geworden durch das Haus Uhr, was er auch in Venedig auf der Biennale mal im Deutschen Pavillon ausgestellt hat, was eben ein Wohnhaus ist, was aus seinem eigenen Haus in Mönchengladbach abgetragen ist und wo es auch darum geht, dass man eigentlich nur die vergangene Anwesenheit oder eben auch die Abwesenheit, aber eigentlich ist es mehr eine vergangene Anwesenheit, die man noch sieht, also Spuren des menschlichen Körpers. Und auch die Arbeit, die Sie angesprochen haben, das ist eine sogenannte Stellvertreterarbeit von ihm. Also man sieht nur so die Beine hinter der Wand rausgucken. Und da liegt eine Person und dadurch, dass sie regungslos ist, kann man davon ausgehen, dass sie tot sein soll, auf jeden Fall. Also sie ist natürlich nicht wirklich tot, also es liegt kein Toter im Raum, aber es ist etwas, was ihm auch ganz wichtig ist. Ja, dieses Nicht-Dasein oder vielleicht nicht mehr Dasein, was auf uns alle zukommt, auch mit in die Kunst hineinzubringen.
Ich finde das, was Sie gesagt haben, im Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe und einfach gesagt habe, ja, da liegt ein Toter. Aber die Abwesenheit von Körper finde ich super. Klar, wir denken immer noch an diejenigen, die nicht mehr da sind. Sie sind halt nur nicht körperlich anwesend.
Genau. Es ist ja so dieser sogenannte Geist, der auch noch gerade in einem Haus zum Beispiel da sein kann. Also das kennen wahrscheinlich die meisten auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel im Haus der verstorbenen Großeltern oder manchmal kommt man auch in ein Haus rein, wo niemand mehr ist und man fühlt ja noch was. Also, dass man diese Abwesenheit einfach, diese körperliche Abwesenheit, das ist etwas, was da ist und das ist natürlich ganz spannend auch und das plastisch zu gestalten sozusagen, also das als dieses Immaterielle als Material zu benutzen für ein Kunstwerk, das ist etwas, was eben Gregor Schneider immer wieder schafft. Was er auch, das ist eine Arbeit, die ich auch in dem Band vorgestellt habe, das Ars Moriendi, also die Kunst des Sterbens. Das ist eine Arbeit, die er zusammen mit den Münchner Kammerspielen inszeniert hat. Also Menschen, die sich selber mit dem Tod beschäftigen oder vielleicht auch schon dem Tod ins Auge blicken, noch aufzunehmen, also Worte von denen aufzunehmen, Bilder von denen aufzunehmen, zusammen noch etwas zu kreieren, was ja ihren Tod überdauern wird, also was noch da sein wird, wenn sie selber sterben und was man dann im Stadtraum von München aufrufen kann, indem man an bestimmten Stellen, die diese Personen sich ausgesucht haben, eben einen QR-Code abrufen kann. Also auch das ist natürlich wieder so eine Überschneidung von technischen Möglichkeiten, also etwas sichtbar zu machen über was Digitales, was eigentlich für unsere Augen zumindest nicht mehr sichtbar ist, also körperlich für uns nicht mehr sichtbar ist, aber doch noch vorhanden ist, noch da ist. Und das dann wieder in den Raum zurückzuholen, das ist sicherlich eine sehr symbolische Arbeit auch für seine Arbeitsweise.
Mit der Kunst oder durch die Kunst auf den menschlichen Körper blicken. Darum geht's in dem Band 300 Everybody vom Kunstforum International. Vielen Dank an Katrin Günzel, Chefredakteurin, und vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.